Deutschlandfunk Interview.
Das Jahr 2020, es gab den Brexit-Deal-Marathon, der jetzt fast die Ziellinie erreicht hat. Es gab wieder heftigen Streit um die Flüchtlingspolitik in Europa, Diskussionen um die Umwelt- und Klimapolitik, Diskussionen um Donald Trump oder um Jair Bolsonaro. Aber was ist das alles schon im Vergleich zu Covid-19? Zur folgenschweren Epidemie, zur Pandemie, der so gut wie alle Menschen betrifft, weltweit, auch in Deutschland, wo die Zahl der Infektionen weiter ansteigt, die Zahl der Toten auch, und dies im dritten Lockdown, in dem wir uns im Moment befinden, offiziell bis zum 10. Januar. Corona und das Jahr 2020. Darüber wollen wir nun sprechen mit dem Sozialdemokraten Wolfgang Thierse, von 1998 bis 2005 Präsident des Deutschen Bundestages, danach 8 Jahre lang Vizepräsident. Wolfgang Thierse ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Thierse, haben Sie Angst vor Corona?
Ein wenig auch. Da unterscheide ich mich nicht von anderen Menschen, aber ich versuche mich so korrekt zu verhalten, dass ich die Ansteckungsgefahr für mich und für andere nicht erhöhe.
Hieß das für Sie Isolation?
Ja, es ist jedenfalls eine Einschränkung des Lebens. Ich habe so gut wie gar keine privaten oder dienstlichen Reisen unternommen, habe noch mehr als sonst am Schreibtisch gesessen, aber das bin ich ja gewohnt. Und mit 77 Jahren ist das bin ich in einem Alter, wo man das verkraften kann. Ich glaube, die jungen Leute trifft es härter und erst recht alte Menschen und ihre Pflege im Heimen.
Sie haben das gerade gesagt, Sie sind stolze 77 Jahre alt. Definitiv Risikogruppe. Hat das etwas mit Ihnen gemacht?
Ach, man denkt darüber nach, welche Erfahrungen dieses Jahr gebracht hat. Und ich hoffe, dass diese Erfahrungen, von denen ich meine, sie sind fundamentaler Art, dass die Menschen sie nicht vergessen wieder so ganz schnell. Die Erfahrung der Verletzlichkeit und Sterblichkeit, dass die eine bestimmte hyperideologisierte Selbstbestimmungsüberzeugung, dass die widerlegt ist. Die Erfahrung der Nähe und Kommunikationsbedürftigkeit, die wir als Menschen haben, der Solidaritätsbedürftigkeit, auch der Bedürftigkeit nach dem Sozialstaat. Und das Zweite, was mich richtig beunruhigt, ist die Wahrnehmung eines Risses durch die Gesellschaft, einer Spaltung. Da gibt es eben einen gewissen Anteil von Bürgern, die eine andere Realität wahrnehmen, die nicht daran glauben, dass es überhaupt so etwas gibt wie Covid-19. Ein Klima des Hasses und der flotten Schuldzuweisung, auch das stärker gewordenen Rechtsextremismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eine große Zahl von Menschen, die Solidarität üben, die einsatzbereit sind, ihre menschlichen Pflichten nachkommen. Also das sind schon beunruhigende Beobachtungen. Und dann der Blick auf die Politik, aber das ist vielleicht noch ein ganz eigenes Thema.
Ich möchte gerne nochmal auf Sie persönlich zurückkommen. Sie haben ja gesagt, ich darf Sie wie immer alles fragen, was mir da einfällt. Sie haben die alten Menschen angesprochen, Sie sind 77 Jahre alt, Risikogruppe. Sie haben gesagt, Sie haben noch mehr am Schreibtisch gesessen als sonst. Wenn wir über Corona und ältere Menschen reden, geht es häufig um Isolation und Einsamkeit. Kennen Sie auch diese Einsamkeit?
Nun, habe ich Familie. Man kann miteinander telefonieren und nachdem wir uns vor Weihnachten haben testen lassen, jedenfalls diese Schnelltests, konnte ich meine Tochter und meinen Schwiegersohn und die beiden Enkel auch sehen. Das ist schon hilfreich, dass man nicht alle Kontakte einschränkt. Man telefoniert viel mehr miteinander, auch mithilfe dieser modernen Möglichkeiten, wo man sich dann auch sieht. Also ich glaube schon, dass das Moment der Einsamkeit zu den tragischen Momenten dieser Pandemie-Fahrung gehört.
Wie groß ist da jetzt Ihr Optimismus, dass sich das in den kommenden Monaten im Grunde Tag für Tag verbessert?
Also ich habe schon Hoffnung, wie andere Menschen auch, aber ich füge gleich hinzu, das darf kein Anlass für Leichtsinn sein, die Rückkehr zu hemmungslosem Egoismus.
Und den haben Sie beobachtet?
Ich vergesse ein Bild nicht aus dem Frühjahr, wo hier in Berlin auf dem Teltowkanal Menschen sich in Paddelbooten versammelt haben und fröhlich gefeiert haben und protestiert haben gegen die Schließung der Clubs. Und genau gegenüber war das Urban-Krankenhaus, wo Menschen um das Überleben von an der Covid-Erkrankten gekämpft haben. Das werde ich nicht vergessen. Da weiß ich, was das ist, hemmungsloser Egoismus. Mhm. So sehr ich verstehe, dass Menschen unter Einschränkungen leiden und dagegen protestieren. Aber die wichtigste Erfahrung ist doch die Erfahrung unserer Verletzlichkeit und unserer Solidaritätsbedürftigkeit. Und das darf man nicht vergessen, auch wenn es jetzt Anlass für Hoffnung gibt und wenn die Impfungen so erfolgreich sind, darf man diese fundamentale Erfahrung hoffentlich nicht vergessen.
Und auch der Mut, der Übermut der Jüngeren, für Sie kein Argument?
Ja, also wir würden schon unterscheiden, dass jüngere Leute noch ein viel größeres Kommunikationsbedürfnis haben, ein Kontaktbedürfnis. Das ist doch gut nachzuvollziehen. Aber auch sie haben eine Verantwortung in dieser Situation. Denn sie können nicht sagen, dass behaupten, das sei nur ein Problem der Älteren, weil die natürlich eher und schneller und häufiger sterben.
Aber es gab ja in dieser Phase, auch gerade noch im Frühjahr, viele Fragezeichen hinter der Pandemie, viele Fehleinschätzungen auch von Seiten der Politik. Das haben wir ja auch im Januar, Februar, März gehört. Das ist vielleicht alles nicht so schlimm, das haben wir schnell unter Kontrolle. Dann kam der erste Lockdown, dann war es einigermaßen unter Kontrolle und dann wurde offenbar der Fehler gemacht, so wie viele Kritiker ja jetzt sagen, dass man nicht konsequent geblieben ist, auch nicht was die Vorgaben anbetrifft. War die Politik zu leichtgläubig? Mir fehlen jetzt da vielleicht die richtigen Worte oder auch nicht mutig genug zu sagen, wir müssen weiter hart bleiben in den Auflagen?
Also zunächst einmal will ich auch daran erinnern, dass die Wissenschaft ja nicht immer einer Meinung sind. Das sage ich ohne Vorwurf. Das ist das Normalste der Welt. Und mit Wissenschaft und mit Politik haben wir lernen müssen, Ambivalenz auszuhalten oder wie das neu heutzutage heißt, Ambiguität. Politik, das ist immer entscheidend unter Ungewissheitsbedingungen. Und das heißt, man muss auch korrigieren, man muss Fehler erkennen, hoffentlich schneller. Aber vor allem will ich daran erinnern, dass dieses ganze Jahr eine alte Erfahrung, wie ich meine, erinnert hat. Menschen lassen sich offensichtlich erst zu Einsichten, zu Einschränkungen bewegen, wenn die Not da ist, das Problem unübersehbar groß ist. Vorher nicht. Stellen Sie sich vor, wie viele Menschen hat es gegeben, die übertreiben da? Das ist Hysterie. Natürlich haben das auch Politiker gesagt. Ich erinnere mich an den sächsischen Ministerpräsidenten, der noch Anfang Oktober vor Hysterie gewarnt hat. Aber diese Erfahrung, dass Menschen sich erst wirklich bewegen und überzeugen lassen, ihr Verhalten zu ändern, wenn das Problem dramatisch da ist, wenn es ihnen nicht mehr auszuwägen gilt, deswegen sage ich, damit will ich nicht Politik oder Wissenschaft entschuldigen, aber das ist so. Und wenn ich dann noch daran erinnere, dass wir in Deutschland in der ersten Phase doch vielleicht deshalb auch relativ glimpflich davon gekommen ist, weil wir Deutschen das kollektive Erschrecken hatten angesichts der Bilder aus Bergamo. Aber man sieht, sowas vergisst sich wieder schnell und dann kommt wieder der alltägliche Trott und sagt, ist ja nicht so schlimm.
Zeit heilt die Wunden, sagen Sie, also auch kurzfristig, wenn Sie Bergamo ansprechen.
Offensichtlich ist es so. Deswegen ist es mir ja so wichtig, dass wir miteinander unsere Erfahrungen aus diesem Jahr nicht so schnell vergessen.
Deswegen hatte ich Sie nochmal gefragt, vielleicht noch einmal wiederholt etwas anders. Hat der Politik dann doch in der entscheidenden Phase der Mut gefehlt, das nochmal durchzusetzen? Weiter konsequent zu sein?
Nein, es wurde ja auch öffentlich debattiert. Ich glaube schon, dass wir leben in einem föderalen Land. Da kann man nicht von oben nach unten einfach durchregieren. Da sind sehr verschiedene politische Kräfte am Werk, unterschiedliche Meinungen, Interessen, auch Einsichten. Das muss ausgetragen werden. Das wird auch öffentlich kommuniziert. Und trotzdem gibt es kein einheitliches Bild, keine einheitliche Meinung. Ich habe ja von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Das ist so. Auch das ist deutlicher geworden, als es vielleicht in den vergangenen Jahren in unserem Lande sichtbar war.
Lockdown Light hatten wir, da war für viele schon klar, wer auch immer das behauptet hat, jedenfalls in seiner Analyse, das ist zu wenig, das wird nicht reichen. Und trotzdem hat man das entschieden, war das ein Fehler?
Ja, aber ich sag nochmal, es war für viele klar, aber nicht für alle. Es gab auch ganz gegensätzliche Meinungen, nicht nur in der Politik, auch in der Wissenschaft. Wissen Sie, in meinem Alter hat man noch mehr Zeit. Ich habe unendlich viele Talkshows gesehen, höre unablässig Nachrichten und da bekommt man den Wirrwarr oder sagen wir mal das differenzierte Bild der Meinungen schon mit. Und deswegen sage ich noch einmal, ich erinnere an, Politik ist immer entscheidend unter Ungewissheitsbedingungen. Post festum weiß man es besser. Und deswegen finde ich auch, und das quält mich auch ein bisschen, diese Art des Vorwurfsklimas, der Klugscheißerei, der Schlaumacherei hinterher, ist nicht sonderlich hilfreich. Jetzt geht es darum, dass
Bürger... Aber man muss ja auch lernen können aus Fehlern.
Ja, aber jetzt können wir lernen, zum Beispiel, sich impfen zu lassen. etwas ist, was man aus vernünftiger Einsicht tun sollte und aus moralischer Verpflichtung. Nämlich mit dem Blick auf die anderen, mit der Verpflichtung zur Solidarität. Es geht nicht nur um jeweils meine Gesundheit, sondern es geht auch darum, um die Gesundheit der anderen.
Bei uns heute Morgen in Deutschlandfunk, Wolfgang Thierse, viele Jahre lang Präsident des Deutschen Bundestages. Danke, dass Sie wieder für uns Zeit gefunden haben und kommen Sie gut ins nächste Jahr.
Für Sie und für alle ein gutes, ein besseres, ein glückliches Jahr 2021.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.